Römerbrief, Kapitel 9, die Verse 19 bis 33. Hört nun die Worte des einzig und lebendigen Gottes. Nun wirst du mich fragen, warum tadelt er dann noch? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, o Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der geformt hat, warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Wenn nun Gott aber, der, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat? Als solche hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden, wie er auch durch Hosea spricht: Ich will das mein Volk nennen, das nicht mein Volk war, und die Geliebte, die nicht Geliebte war. Und es soll geschehen, an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Jesaja aber ruft über Israel aus: Wenn die Zahl der Kinder Israels wäre wie der Sand am Meer, so wird doch nur der Überrest gerettet werden. Denn eine abschließende und beschleunigte Abrechnung in Gerechtigkeit wird der Herr durchführen, ja, eine summarische Abrechnung über das Land. Und wie Jesaja vorhergesagt hat, hätte der Herr der Herrscharen uns nicht ein Samen übrig gelassen, so wären wir jetzt wie Sodom geworden und Gomorra gleichgemacht. Was wollen wir nun sagen, dass die Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, und zwar die Gerechtigkeit aus Glauben? Dass aber Israel, das nach dem Gesetz der Gerechtigkeit strebte, das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht hat? Warum? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken des Gesetzes. Denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Wie geschrieben steht: Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das ist Gottes Wort. Ihr setzt euch gerne hin. Eine Sache, denke ich, die, wenn wir vor Gott kommen oder vor sein Wort kommen, ein Problem, das uns klar wird, auch mit unseren englischen Übersetzungen oder den deutschen Übersetzungen, sind die Kapitelübergänge und die Verse. Wir sind nämlich so gewohnt, als Volk Gottes zu sehen, ja, Kapitel 1 ist Kapitel 1 und dann kommt Kapitel 2, und wir sehen manchmal nicht, wie das alles zusammenhängt. Denn die Kapitelunterschiede oder die Kapitelunterteilungen, die wurden circa 1275 nach Christus geteilt. Das heißt, Paulus hat nicht Kapitel 2 gesagt, da will ich auch mich auf das fokussieren, und dann Kapitel 3 auf das. Warum ist es wichtig, dass wir uns das klar machen? Denn nochmal, wenn wir uns Römer Kapitel 9 anhören, dann haben wir oft die Tendenz, dass wir Kapitel 9 vom Kapitel 8 trennen. Und nochmal, es ist zusammenhängend und die Gedanken laufen alle zusammen. Kapitel 1 bis Kapitel 8 fließt alles über in Kapitel 9, was wir jetzt lesen. Es ist ein weiterer Gedanke, den Paulus weiterführt. Er nimmt keine Pause und schreibt dann etwas anderes, sondern es ist alles ein fließendes Argument, ein fließender Gedanke. Es kommt aus Gottes wunderbarer Kette der Errettung. Gott hat vorherbestimmt, er hat gerufen, er hat verherrlicht. Paulus hat erklärt, wie sich das über die Heilsgeschichte ausgebreitet hat, und von einem anderen Theologen und Apologeten lese ich jetzt, was uns im Römer 9 auffallen sollte und uns Ja, da lesen wir, Esau habe ich gehasst und Jakob habe ich geliebt. All das hängt nicht von dem menschlichen Willen ab. Das heißt, alles habe ich geschaffen, damit, sagt er, Gott sagt, ich kann verhärten, wen ich will. All diese Sachen sollten uns nicht ängstigen und die sollten uns nicht vor Augen treten und uns schocken und sagen, ich kann das nicht glauben, sondern was uns wieder zurückbringen sollte und uns auf unsere Knie bringen sollte, ist das Wort, Jakob habe ich geliebt und ich habe Barmherzigkeit auf den, den ich Barmherzigkeit habe und Gnade über den, den ich Gnade habe. Das sind die Dinge. Denn wir wissen wissentlich, wenn wir unser Herz kennen und für uns als Sünder wissen, dann ist es unglaublich zu lesen, dass sich Gott überhaupt erbarmt. Und es ist viel, viel unglaublicher als alles andere, was wir hier lesen. Wenn Gott nur seine Gerechtigkeit walten lässt und nicht seine Barmherzigkeit, dann wäre niemand jemals errettet worden. Es ist nicht ungerecht, wenn Gott nach seiner souveränen Gnade manche herausnimmt und manche an manchen vorübergeht. Warum ist das so? Denn unsere menschliche Perspektive ist verdreht und verkorkst von der Erneuerung des Geistes in dem neuen Leben, das der Heilige Geist schenkt. Dann ist hier nämlich die erste, wir sehen hier die erste Fragestellung des Menschen, Vers 19. Nun wirst du mich fragen, warum tadelt er dann noch? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, du, o Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, was geformt hat, der es geformt hat? Warum hast du mich so gemacht? Und nochmal sehen wir hier, wie im letzten Text, dass Paulus die Gegenargumente erwartet. Er sagt hier sogar, guck mal, du sagst mir, ich weiß, du willst mir jetzt entgegentreten mit dem Argument und bevor du überhaupt dieses Argument aussprichst, werde ich dir schon was dafür sagen, was dagegen sagen. Und das Problem hier ist, Gottes Willen zu widerstreben. Warum verurteilt Gott dann überhaupt, wenn wir überhaupt Gottes Willen gar nicht widerstehen? Der Schwerpunkt hier ist auf Gottes Wille. Wenn wir es hier direkt übersetzen aus dem Griechischen, dann heißt es hier, denn sein Wille. Denn sein Wille etc. kann niemand widerstehen. Der Fokus hier ist auf des Menschen Widerstreben gegenüber dem Schöpfer, der ihn gemacht hat. Es ist sozusagen, die Menschen sagen, es ist Gottes Wille, das zu tun, was ich tue, auch wenn ich sündige. Wer kann ihm überhaupt widerstehen? Also es ist Gottes Schuld. Wir wissen, dass das nicht stimmt, denn es spricht Bände über unsere eigene Kondition, unsere eigene Sündhaftigkeit. Das sehen wir auch im Garten Eden. Denn wir sehen, wie Adam jemand anders beschuldigt. Wir sehen, wie der Mann nicht seine Verantwortung übernimmt für das, was er falsch getan hat, sondern Kapitel 3, Genesis, 1. Mose. Er, das ist Gott hier, sagt, wer hat euch gesagt, dass ihr nackt seid? Habt ihr von dem Baum gegessen, von dem ich euch gesagt hatte, ihr solltet nicht essen? Und der Mann sagt hier, ja, ja. Er sagt nicht, ja, ja, es war mein Fehler, sondern er sagt, hey, die Frau, die du mir gegeben hast, um mit mir zu sein, sie hat mir die Frucht gegeben und ich habe gegessen. Und der Herr sagt zu der Frau, Frau, was war es, was du getan hast? Und die Frau sagt, oh, die Schlange hat mich betrügt und deshalb habe ich gegessen. Also ist das nicht der Status des Menschen, dass er andere beschuldigt, anderen die Schuld zuschieben und hier Gott die Schuld zuschiebt für seine eigenen Taten? Ich will Gott beschuldigen für die Sachen, die ich gemacht habe, anstatt dass ich selber die Verantwortung übernehme für die Sünden, die ich tue. Es ist wichtig zu sehen, dass es nicht die Lehre der Bibel ist, dass Gott den Mensch sündhaft geschaffen hat und ihn dann bestraft für seine Sündhaftigkeit, sondern Die Bibel sagt ganz klar und stellt es ganz klar fest, dass Gott den Menschen erlaubt, aus seinem eigenen freien Willen, nach seiner eigenen Natur zu handeln und zu sündigen. Und weil sie verantwortlich sind für ihre eigene Natur und ihre Wahl, deshalb bestraft Gott sie danach. Und das ist genau die Sprache des Westminster Katechismus oder des Westminster Bekenntnisses, Kapitel 3. Gott, der von aller Ewigkeit her durch seine weisen Rat und frei und ungeändert vorgibt, was passieren wird, aber darin ohne dass er dafür als Autor und Erschöpfer der Sünde wird und auch nicht, indem er die Verantwortung der Geschöpfe abnimmt oder die zweiten Folgetaten oder die Folgetaten hinwegnimmt. Was heißt also all das Schwierige hier? Also der Mensch ist geboren in Adam und ist geboren in Sünde und in Gefallenheit. Wir alle verfehlen die Herrlichkeit Gottes und wir handeln nach unserer eigenen sündhaften Natur. Gott bringt uns nicht dazu, er zwingt uns nicht dazu, wir machen es aus unserem eigenen freien Willen. Und Paulus, seine Zurechtweisung ist sehr stark. Er sagt, wer bist du, o Mensch? Wer bist du? Du Geschöpf, der du geschaffen wurdest. Oh, du Ding, dass du gemacht wurdest aus Staub. Wer bist du, der du Gott entgegentreten willst oder ihn anklagen willst? Und in unseren Übersetzungen ist es etwas schwächer, aber im Griechischen heißt es, am Anfang des Satzes steht das Du. Das ist der Schwerpunkt dieses Satzes im Griechischen. Du, wer bist du, der du Gott fragst, der du Gott richten willst? Also dieses Wort, das hier im Griechischen genutzt wird, hier für dieses Gott fragen oder Gott richten, das wird nur zweimal verwendet im Lukas Kapitel 15, ich glaube. Also Jesus wird hier beobachtet am Sabbat und er fragt die Pharisäer, ob es gesetzlich richtig ist, jemand am Sonntag zu heilen. Und die Pharisäer bleiben ruhig und sagen nichts. Und Jesus sagt, wer von euch, der einen Ochsen oder einen Esel hat, der in den Brunnen fällt, wird ihn nicht am Sabbat sofort wieder herausziehen. Und was sagen sie? Die Pharisäer, was sagen sie als Antwort? Lukas berichtet uns, sie hatten nichts zu antworten. Sie konnten nicht zurückantworten. Sie konnten nicht gegensprechen. So wie im Römer Kapitel 9 hier. So wie damals. Die Pharisäer hatten keine Antwort. Sie hatten Jesus gegenüber kein Argument. Nichts zu sagen. Keine Antwort. Das ist das gleiche Wort hier. Und hier im Römer 9 heißt es, wer bist du, o Kreatur, o Schöpfung, dass du das Recht hast, Gott gegenüber Antwort zu fordern. Aber immer noch, der Mensch versucht, Gott zu widersprechen. Wieder in der Übersetzung geht es ein bisschen unter, aber diese Frage, die hier gefragt wird, ist wörtlich, warum ich? Warum hast du mich so gemacht, Gott? Das ist hier die Frage. Warum ich? Ist das nicht die typische Frage eines Menschen? Warum ich? Warum ich, Gott? Warum ich? Der Mensch trauert und beschwert sich, dass er Gottes Willen nicht sich widersetzen kann. Und deshalb muss es Gottes Fehler sein. Und so bringt Paulus verschiedene Passagen des Propheten Jesaja zusammen, die wir uns gleich genauer anschauen. Kapitel 29, Vers 16 und 45, Vers 9. Soll das Gebilde dem Töpfer sagen, warum hast du mich gemacht? und das Wort Gottes zu dem Volk durch den Propheten Jesaja zeigt diese Schwierigkeit, diese Zeit, in der sie ins Exil gehen mussten. Gott sagt, ich habe Gnade und Erbarmen über den ich Gnade und Erbarmen habe, so wie wir es letzte Woche angeschaut haben. Ich habe Barmherzigkeit über den ich mich erbarme, und ich bin gnädig dem, den ich gnädig bin. Selbst Hiob, jemand, der wirklich Schmerz und Leiden mehr kannte als irgendjemand von uns, hat am Ende erkannt, wie unmöglich es ist, den Schöpfer zu fragen oder anzuklagen. Er sagt nämlich, wer kann zu Gott sagen, was tust du? Wer kann sich ihm gegenüber wehren? Und er sagt auch, Hiob 42, als Gott ihn anklagt, sagt Hiob, ich weiß, du kannst alle Dinge tun und niemand kann dich hindern. Und ich habe gesprochen, von was ich überhaupt keine Ahnung hatte. Viel zu hohe Dinge, die viel zu hoch sind für mich, die ich nicht kenne, kannte. Und hier werde ich sprechen. Und ich hatte von dir gehört, nach dem Hörensagen, aber jetzt sehe ich und tue Buße in Sack und Asche, in Staub und Asche. Hiob kann nicht glauben hier, dass er irgendwas Gott gegenüber antworten kann und Weisheit oder Rat ihm geben kann. Geschwister, Brüder und Schwestern, das ist das Gleiche, wie wenn wir vor dem Richter stehen und in dem Gericht stehen und viele Gesetze gebrochen haben, gemordet, gestohlen haben. Und dann sagen wir zu dem Richter als eine Verteidigung, es ist deine Schuld, dass du das Gesetz geschaffen hast, Richter. Es ist nicht meine Schuld. Ich habe die Gesetze gebrochen, weil du sie gemacht hast. Das können wir uns nicht vorstellen. Stell dir das mal vor, wenn wir den Richter selber anklagen. Und wenn es hier im Gericht, im weltlichen Gericht nicht gilt, wie viel weniger vor dem himmlischen Gericht, wie Paulus sagt, möge es niemals sein, es ist unmöglich. Und zweitens, der Schöpfer, seine Verteidigung. Das heißt hier, hat der Töpfer nicht das Recht, aus einer Masse Gefäße zu schaffen, zur Ehre und zur Unehre? Was ist, wenn Gott, der seine Herrlichkeit und seinen Zorn zeigen will oder seine Macht offenbar machen wollte, mit großem Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind? Wenn wir diesen Vers hier rausnehmen und diese Frage rausnehmen und dann haben wir eigentlich die Essenz dessen, was Paulus hier, wenn wir die Fragestellung rausnehmen und daraus eine Aussage machen, dann haben wir genau die Lehre, die Paulus uns hier nahebringen will. Wir nehmen das Fragezeichen weg und dann heißt das hier, Gott hat das Recht. Das ist keine Frage, sondern es ist eine Aussage. Paulus nimmt aber eine Frage an, um die Erwiderung zu erwarten und die Gegenargumente zu erwarten. Und deshalb sagt es hier, der Schöpfer hat Macht über den Ton. Paulus bringt hier kein neues Konzept hoch. Das ist nicht anders wie im Alten Testament oder anders wie die andere Lehre der Bibel, sondern Paulus nimmt hier das Alte Testament, um diesen Punkt zu machen. Jesaja 29, 16 soll der das Gebilde sein, wie der, wo es gebildet hat, und zum Schöpfer sagen, du kannst es nicht tun, du hast mich nicht gemacht oder du hast kein Verständnis. Und im Jesaja 45, Vers 9, wehe dem, der Streit hat mit dem, der ihn geschaffen hat, mit seinem Schöpfer. Sagt der Ton je zu seinem Töpfer, was machst du? Oder deine Arbeit ist schlecht? Selbst der Prophet Jeremia im Jeremia 18, Verse 1 bis 12, sagt das Gleiche zwischen dem Ton und dem Töpfer. Israel beklagt sich, warum sind wir im Exil? Was ist passiert? Was haben wir falsch gemacht? Und es heißt, welches Recht hast du, Gott zu erwidern, Gott zu antworten? Gott selbst hat das Recht, das Richtige. Wir haben das Falsche. Gott kann tun, was er für richtig hält, mit dem Ton. Und die Masse Ton, die hier genommen wird, ist nicht einfach nur ein Bildnis dessen, was Menschheit insgesamt ist, sondern und wie der Ton vor dem Töpfer steht, so ist auch die Menschheit vor Gott, ist die Menschheit nicht vor Gott geschaffen perfekt, sondern wir sind eine gefallene Menschheit, die vor ihm ist. Wir haben hier auch mit Gott, dem Erhalter, zu tun, nicht nur mit dem Schöpfer, sondern auch, wie Gott die Welt lenkt und erhält. Also auf welcher Basis macht Paulus dieses Argument? Im Römer 5, Vers 12. Darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, wie sie alle gesündigt haben. Also, wie wir in Adam sind, so haben wir alle die sündige Natur und sündigen. Wir können ihm nicht davonlaufen. Und wir verdienen es auch, denn es ist unsere eigene Wahl. Wenn du sündigst, dann hält dir niemand die Knarre an den Kopf und sagt, jetzt musst du sündigen, sondern niemand zwingt uns. Und das hat Paulus auch schon im Römerbrief 7 hochgebracht. Nämlich Römer 7, Vers 15. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu. Das ist es gut. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß nichts. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar in mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, was ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Das ist sehr, sehr praktisch auch, wenn wir mal darüber nachdenken. Was ist unsere natürliche, was ist dem Ton seine natürliche Eigenschaft? Ist der Ton aktiv? Tut er irgendwas? Nein, er sitzt da, erwartet, geformt zu werden. Kann Ton sich selber verformen in ein nützliches Gefäß, das du dann auf den Tisch stellst? Du stellst den Ton auf den Tisch und wartest, bis es ein Gefäß ist? Nein. Wenn du nach Hause gehst und du nimmst Ton und du tust es auf den Tisch und du rufst mich nachher an und sagst mir, was da rauskommt. Kann es selbst zu einem wunderbaren Gebilde sein? Kann es sich selber in ein wunderbares Gebilde machen? Brauchst du nicht ausprobieren, weil das Ergebnis wird ernüchternd sein. Der Ton wird nach seiner eigenen Charakteristik handeln und nach seiner eigenen Natur. Es wird einfach bleiben, wie es ist. Es ist nicht aktiv. Es bleibt. Und es wird langsam hart werden. Der Ton wird sehr hart werden. Über Tage und Jahre. Und es wird härter und härter und härter. Bis es zerbröselt und zu nichts wird. Ist das nicht genau der Punkt, den Paulus hier macht? Dass der Töpfer der ist, der entscheidet. Und der entscheidet, den Ton zu nehmen und aktiv zu formen in etwas Nützliches, etwas Ehrenhaftes für seine eigene Herrlichkeit. Und den anderen Teil des Tons auf dem Tisch liegen lässt, bis es hart wird. Der Sünder in sich selber kann sich selbst nicht in das Ebenbild Jesu Christi formen. Der Sünder will ein Tonklumpen bleiben, ein nutzloses Gefäß, bis es hart geworden ist und zu nichts wird. Und der andere Teil des Tons, den der Schöpfer erwählt, den formt er mit seinen eigenen Händen in etwas Wunderbares. Der Töpfer, der etwas bildet und der uns bildet, exakt in das Bild seines eigenen Sohnes. Eins also für unehrenhaften Gebrauch und das andere in eine wunderbare Kreatur, die in der Ausstellung steht. Der Teil, der also nicht geformt wird, der wird gelassen. Dem wird keine Gnade und Barmherzigkeit gegeben. Das, was Paulus im Kapitel 8 sagt, über Esau und Jakob. Bevor sie irgendwas getan haben, damit Gottes Vorhersehung steht, so wie er geschrieben hat, Esau habe ich gehasst, Jakob aber habe ich geliebt. Der eine war also ein unehrenvolles Gefäß, das so geblieben ist, und der andere wurde geformt in ein nützliches, ehrenhaftes Gefäß. Diese Stelle fokussiert sich auf das, was Gott in uns schafft, etwas Neues schafft, etwas Herrliches schafft. Ehrenhaft und unehrenhaft in diesem Kontext bedeutet hier viel in der Errettung. Denn Gott sagt über den Pharao: Ich habe dich erhoben, dass meine Kraft und mein Name an dir gezeigt wird in der ganzen Welt. Und wie Paulus sagt, wie Gott im 2. Timotheus, Gottes Vorsatz steht: Der Herr kennt die Seinen, und jeder, der den Herrn anruft, in dem großen Haus gibt es nicht nur Gefäße der Ehre und für Nützlichkeit, sondern auch manche Gefäße für unehrenhaft. Und so jeder, der sich reinigt von aller Unehrenhaft, der wird ein Gefäß sein zur Ehre und gesetzt für Dienst und für nützliche Arbeit für den Hausherrn. Nicht nur ist Gott barmherzig, sondern sein Langmut zeigt sich. Im Römer 2, viele Kapitel vorher, sagt Paulus: Oder verlasst ihr euch auf die Langmütigkeit Gottes und seht nicht, dass Gottes Güte euch zur Umkehr leitet? Denn Gottes Geduld sollte uns zur Umkehr leiten, so wie Gott geduldig war mit uns. Die Gefäße, die zur Unehre geschaffen sind, die durch ihr Leben und ihre Entscheidungen klar ihr Ziel erwählt haben. Sie sind keine Roboter, wir sind keine automatisierten Maschinen, die Gott durch einen Knopf steuert und uns zwingt, sondern wir handeln nach unserer Natur. Wir sündigen, denn wir sind nach Natur aus sündige Menschen. Und Christus, der uns errettet, der uns erneuert, schafft das Neue in uns. Was heißt es jetzt aber? Mit all dem Leid und all den Schwierigkeiten, die wir haben. Die Wirklichkeit ist nämlich heutzutage, dass wir leiden. Viele von uns leiden. Es gibt sehr viel Leid in der Welt. Und manches von euch kenne ich, manche Leid. Aber egal wie es ist, die Realität ist, dass Gott ganz mit viel Langmut erträgt, dass wir Leid haben und auch die erträgt, die Leid bringen. Und was sagt Paulus, bevor wir uns dem Thema zuwenden? Paulus sagt, es gibt nichts, absolut nichts, das uns von der Liebe Gottes, die uns in Jesus Christus gegeben ist, trennen kann. Das selbst schon gibt uns Trost über alle Maßen hinaus. Ob es jetzt Verfolgung ist, Tod oder irgendwas, nichts davon kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Aber es gibt uns auch Trost, dass wenn wir verfolgt werden, dass Gott Gericht halten wird. Er wird richten. Im Psalm steht, lass dich nicht stören von Menschen, die ungerecht sind oder sei neidisch auf sie, denn sie werden verdorren wie das Gras. Denn es heißt auch woanders, in einer kurzen Zeit wird der unheilige Gottlose wird vergehen, aber die Demütigen werden in Frieden leben. Psalm 37. Wahrlich, Herr, du stellst sie auf einen schlüpfrigen Grund. Sie werden weggefegt wie ein schlechter Albtraum. Denn wenn du aufstehst, dann wirst du sie verwerfen. Der Mensch selber denkt, er hat das Recht auf Errettung, aber der Schöpfer selbst hat das Recht, alles nach seinem Willen zu tun. Und so kommen wir zu dem Zweck des Schöpfers, zu dem Ziel des Schöpfers. Denn es heißt, dass er schafft zu seinem Zweck, zu seiner Verherrlichung. Was ist sein Zweck? Es ist seine Verherrlichung. Er selbst zeigt und macht bekannt seine Herrlichkeit, indem er für sich selbst ein Volk zur Seite stellt, das er selbst in das Bildnis seines Sohnes Jesus Christus gestaltet. Und wie zeigt er uns das? Er zeigt uns das in unserem eigenen Leid. In Römer 8 sagt Paulus, was sollen wir sagen über all diese Sachen? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn gegeben hat, wird er uns nicht in allem alles geben? Gott ist der uns rechtfertigt. Christus Jesus ist gestorben und sitzt in der Rechten Gottes. Was soll uns trennen, sagt Paulus, von dieser Liebe in Christus? Nichts. Nichts kann uns trennen. Warum? Weil er uns vorher schon bereitet hat für die Herrlichkeit. Paulus schreibt der Gemeinde in Korinth, 2. Korinther, wir werden nicht müde, wenn auch unser eigener Körper verfällt, so ist doch unser Inneres, wird jedes Mal erneuert. Denn diese Leiden, diese kurzen Leiden, die bereiten uns vor für eine Ewigkeit. Denn wir schauen nicht auf die Dinge, die wir sehen, sondern die Dinge, die wir nicht sehen können. Denn die Dinge, die wir sehen, die sind vergänglich. Aber die Dinge des Unsichtbaren, die sind ewiglich. Das ist nicht nur eine Textpassage über Theologie, sondern es ist auch eine sehr praktische Schrift. Denn du bist Gottes Objekt der Liebe, dass du nicht verdient hast, sondern Jesus Christus hat es dir gegeben. Denn bevor du geboren bist, bevor du irgendwas tun konntest, schlecht oder gut, hat Gott dich herausgenommen, ein Gefäß für seine Barmherzigkeit, das er vorher zubereitet hat, für Herrlichkeit. In Adam bist du gefallen, aber in Christus bist du wieder mit Gott verbunden. Die errettet wurden, sind nur errettet durch die Barmherzigkeit Gottes. Die verloren sind, sind alleine deshalb verloren, weil sie sich weigern, Buße zu tun. Das ist nicht das erste Mal, dass Paulus diesen Begriff vorbereitet oder zuvor bereitet benutzt. Viele sagen, von dem anderen Brief, dessen Namen ich jetzt leider nicht gehört habe. Epheserbrief. Der Epheserbrief ist wie ein kleiner Römerbrief, sagt man manchmal. Und das stimmt. Im Epheser geht es auch darum, dass wir durch Glauben errettet sind. Das ist nicht dein eigenes Tun, sondern es ist ein Geschenk Gottes, nicht eine Folge der Werke, dass niemand sich brüsten kann. Denn wir sind vorherbereitet, hier ist dieses Wort wieder, als eine Dienerschaft Christi in guten Werken, dass wir darin wandeln dürfen. Du bist also der Helfer Gottes, des Schöpfers, das Bildnis Christi zu tragen. Er hat dich geformt und geschaffen, diesen nutzlosen Ton, diesen Klumpen Ton in eine wunderbare Kreatur, in ein wunderbares Gefäß nach Jesus Christus, der in Fleisch gekommen ist und jetzt wieder aufgestiegen ist, neben dem Herrn sitzt, zu Rechten Gottes und wiederkommen wird. Und die Wahrheit am Ende aller Tage ist, dass Jesus, ja, manche erwählt hat zur Errettung und manche nicht erwählt hat oder sie belässt. Und das sollte uns als Christen noch mehr dankbar stimmen für die Liebe, die uns gegeben wurde. Dass wir nicht würdiger sind der Errettung wie irgendjemand anders auf dieser Welt, der in seinen Sünden verharrt. Und das ist schwierig, Brüder und Schwestern, denn das fordert uns heraus und es sollte dich herausfordern. Denn auch Petrus sagt, im inspirierten Wort Gottes sagt, bezüglich Paulus und was er schreibt, es sind manche Dinge, die schwer sind zu verstehen, die die Unwissenden verdrehen zu ihrem eigenen Verdammnis, wie auch die anderen Schriften, so schreibt Petrus. Und am Ende aller Tage können wir nur glauben, was die Schrift uns wirklich lehren und es in unserem Herzen akzeptieren. Und selbst die Dinge akzeptieren, die wir nicht erklären können mit unserem eigenen Verstand. Wir können nämlich nicht komplett Gottes Werke verstehen. Wir können die Menschwerdung Christi nicht verstehen. Wir können die Dreieinigkeit nicht ganz verstehen. Wir können nicht das Schaffen aus nichts, ex nihilo, können wir auch nicht verstehen, wie Gott etwas erschaffen hatte aus dem Nichts. Aber Gott, der alle Dinge zum Guten wirkt, das können wir auch nicht verstehen. Und so, wenn wir sehen, dass wir errettet sind durch unseren Erretter, so können wir singen das Lied Moses. Groß und mächtig sind deine Taten, heißt es. O Gott Allmächtiger, gerecht und wahr sind deine Wege, o König der Nationen. Wer soll dich nicht fürchten und dich verherrlichen? Denn du allein bist heilig. Alle Nationen werden kommen und dich preisen für deine gerechten Taten, die offenbart worden sind. Lasst uns ihn anbeten und beten zusammen. Herr, wir sind dir ewig dankbar für alles, was du für uns getan hast. Herr, gib uns demütige Herzen, wenn wir uns diesen schwierigen Bibelstellen zuwenden. Hilf uns, sie nicht als Gegen- und Widersprüche zu sehen, sondern als Paradox, als zwei Wahrheiten nebeneinander, die wir nicht ganz verstehen. Herr, lass uns getröstet sein und Frieden haben, wenn wir die genaue Bedeutung manchmal nicht verstehen, sondern lass uns mit demütigem Wissen kommen, auf deinen Heiligen Geist uns lehnen, wenn wir in dein Wort kommen. Wir sind nochmal dankbar für das, was Jesus Christus an unserer Stadt getan hat, dass wir nur ein Klumpen Ton waren, aber du hast uns neues Leben geschenkt. Du hast uns geformt in das Bildnis deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der freiwillig kam und der Mensch wurde und den Fluch auf sich genommen hat, den wir verdient hatten, der gestorben ist am Kreuz für unsere Sünden zur Vergebung. Herr, lass all die Tage unseres Lebens, dass wir auf dieser Wahrheit uns aufbauen, dass wir nie es für selbstverständlich nehmen, was du in deinem Evangelium für uns getan hast. Und wir dich besser kennen dürfen. Ein Gott, der heilig, heilig, heilig ist. All das beten wir in Jesu Namen. Amen.